Der Sieg Donald Trumps zwingt Europa, sich viel mehr auf einen eigenen sicherheitspolitischen Kurs zu verständigen. Das ist die große Herausforderung. Und ich bin gespannt, wie sie angegangen wird, denn dieses Europa ist in keinster Weise einig.
Die Frage ist ja, ob Trump und die Republikaner ähnlich wie Orbán in Ungarn oder auch die PiS in Polen die demokratischen Institutionen so umbauen können, dass ihre Abwahl unwahrscheinlicher wird.
Wenn man jetzt überlegt, was man aus dieser Katastrophe lernen sollte, dass man dieses ganze System der Stadtplanung, so wie es in Spanien gemacht wird, oder im Mittelmeerraum gemacht wird, dass das eben überarbeitet werden muss.
Blätter Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter Podcast. Heute wollen wir euch das Dezemberheft vorstellen. Wir, das sind die geschäftsführende Redakteurin Annette Mengel, der Redakteur Albrecht von Lucke und ich bin Karin Gothe, die Podcast-Moderatorin.
Hallo Karin, schönen
hallo.
Tag.
Ja, hallo Karin, hallo Annette. Ja, schön, euch zu sehen.
Ja, wir drei sprechen gleich über unsere Highlights aus der Dezemberausgabe und dann gibt es natürlich wie immer hier drei Interviews mit einer Autorin und zwei Autoren aus dem Dezemberheft. Einer davon sitzt übrigens gleich neben mir, das ist nämlich Albrecht von Lucke. Wie praktisch. Er hat über die aktuelle Zeitenwende geschrieben, die uns hier in Deutschland gleich doppelt betrifft, nämlich die Trump-Wahl und auch die Neuwahl, die im Februar dann ansteht. Mit ihm spreche ich gleich darüber, was der Sieg Donald Trumps für uns in Europa und die transatlantischen Beziehungen bedeutet. Weiter geht's mit einem Einblick in die innenpolitische Situation in den USA. Der Politologe Thomas Greven spricht darüber, welche Wählerschichten Donald Trump mobilisieren konnte und ob die freiheitliche Demokratie in den USA die nächsten vier Jahre überleben kann. Und im dritten Gespräch berichtet Julia Macher aus Barcelona, wie es nach den verheerenden Überschwemmungen an der spanischen Mittelmeerküste weitergeht. Jetzt aber, liebe Annette, lieber Albrecht, was sollen denn die Hörer und Hörerinnen dieses Mal unbedingt lesen?
Naja, du hast ja eines schon gesagt, wenn ich den Start machen darf heute. Du hast gesagt, wir haben einen gewaltigen Amerika-Schwerpunkt. Dann kann ich nur hinzufügen, gleich kommt ja auch Thomas im Podcast. Ich bin auch ein bisschen dabei, aber wir haben vor allem drei andere Autoren, Tomaski, Zellner und Rebecca Solnit, zwei Männer, eine Frau, zwei aus den USA und dann eben mit Thomas Greven auch zwei Deutsche, die großen Ursachen erforschen, die diesem Versagen in den USA und dieser gewaltigen Niederlage der Demokraten zugrunde liegen. Das ist natürlich einmal das große Thema der Geschlechtergerechtigkeit oder der nicht vorhandenen Gerechtigkeit. Die Frage, warum sind es immer die Strong Men, die harten Männer, die mit der Frauenverachtung auch Politik machen und im Falle Trumps gewinnen? Und die Frage, wie spielen rechte Medien den Rechten, den Rechtsradikalen in die Hände, das ist ein zweiter Text. Und Wolfgang Zellner wird in einem großen Draufblick in diesem Heft die Frage aufwerfen, was bedeutet das für uns außenpolitisch, wo geht die Reise hin?
Das ist genau sozusagen das große Thema, was wir im Heft haben. Ein bisschen abseitig scheint's, aber irgendwie hat es dann doch auch wieder damit zu tun. Ich möchte euch ans Herz legen den Text von Aurora Lee, Michael Peters und Uwe Zöllner. Dividenden statt Investitionen, wie die Finanzialisierung den Klimaschutz verhindert und die soziale Infrastruktur aushöhlt. Die drei, eine Autorin, zwei Autoren, die beschäftigen sich damit, wie immer mehr in den letzten 20, 25 Jahren, anstatt aufs Gemeinwohl zu achten und staatliche Vorsorge zu betreiben, Privatisierung stattgefunden haben und damit eine Ausrichtung auf Ausschüttung, auf Dividenden, eine Ausrichtung an den Investoreninteressen. Und das ist, glaube ich, also die machen das an vielen Beispielen deutlich, zum Beispiel die Wasserversorgung in England, aber eben auch Gesundheitsvorsorgen, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Punkt, vielleicht ein Stück auch eine Erklärung dafür, dass viele Leute so enttäuscht sind von der Politik und vielleicht so ein kleiner Baustein, der so ein bisschen eine Erklärung bieten kann und vor allem aufzeigt, was muss ich ändern, damit die Leute dem Staat wieder vertrauen.
Ja. Mein Lesetipp ist ein Artikel zum Thema Klimaschutz von Dirk Messner, dem Präsidenten des Bundesumweltamts. Das Thema ist ja zuletzt eher in den Hintergrund gerückt bei uns oder hat auch polarisiert. Und Messner erinnert daran, dass es noch vor 3 Jahren ein großes Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft gegeben hat für das Thema Klimaschutz. Es gab Fridays for Future, selbst die EU einigte sich auf ein Maßnahmenpaket, den sogenannten Green Deal. Allerdings, sagt Messner, hat die Geschwindigkeit dieser Transformation viele Menschen überfordert. Und er sagt darum, die ökologische Transformation kann nur gelingen, wenn wir zugleich den Menschen ihre Ängste nehmen vor Verlust, Veränderung und sozialem Abstieg. Also das ist ein klarer und sehr wohltuender Text, ein Plädoyer, das Thema Klimaschutz in Politik und Gesellschaft einfach wieder neu anzugehen. Ja, man darf sich ja mal was wünschen.
Ja, man kann sich was wünschen und insofern haben wir wieder ein tolles Heft und vielleicht passt auch letztens dann doch noch ein zweiter Punkt, den ich dann anmachen will. Wir haben auch ein ganz großes Thema, das mit dem vielleicht Überthema zum Ende des Jahres kommt, die Verlusterfahrung. Das ist der große Text des Soziologen Andreas Reckwitz. Ich habe es vorhin fast erwähnen wollen, man kann es vielleicht trotzdem nochmal anführen. Eigentlich ein Weihnachtstext sondergleichen, wo er sagt, auch wenn die Moderne eine Verlustgeschichte ist, gibt es doch Möglichkeiten, optimistisch sie zu reparieren. Das ist ein Großtext, der auch noch lohnt. Insofern ist so vieles drin.
Weihnachten, gutes Stichwort. Unsere Weihnachtsaktion läuft natürlich. Wir bieten euch unser Abo Print und Online und noch zwei Prämien, nämlich das komplette Blätterarchiv seit 1956 bis einschließlich 2024 und unser neues Buch, passend zum Thema Demokratie oder Faschismus. Kommt vorbei auf www.blätter.de, bestellt und verschenkt uns, wenn ihr uns schon lest.
Ist ein super Weihnachtsgeschenk und dieser kleine Stick ist auch sehr nützlich.
Blätter lesen, Blätter verschenken, sehr schön.
Genau. Dann geht's gleich weiter mit Albrecht.
Auf ein neues. Tschüss, Annette.
Wir sehen uns gleich nochmal.
Ja. Ah, sehr gut, richtig zum Abschluss, genau.
Die Vereinigten Staaten haben gewählt, Deutschland wird bald wählen. Hochspannende Tage in der Politik. Es gibt also viel zu besprechen mit Albrecht von Lucke. Sein Leitartikel im Dezemberheft heißt »Vor Trump und nach der Ampel. Europa in der Faschismuszange«. Ich freue mich, lieber Albrecht, dass du Zeit hast, darüber mit mir zu sprechen.
Ich freue mich sehr, Karin, meinerseits.
Ja, die Wahl Donald Trump zum US-Präsidenten, das ist tatsächlich eine Zeitenwende. Europa wirkt nun eingeklemmt zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Du schreibst sogar von einer Faschismuszange. Das ist ein sehr deutliches oder zugespitztes Bild. Was meinst du damit genau?
Naja, zunächst einmal meine ich, dass wir diese neue Herausforderung fundamental ernst nehmen müssen. Bisher waren wir es durchaus gewöhnt, schon zu Zeiten des Kalten Krieges, eine totalitäre Herausforderung seitens des Ostens zu haben. Aber wir hatten immer auf der anderen Seite des Westens eine Kraft mit den USA, die auf dem demokratischen Boden geblieben ist. Und gegenwärtig erleben wir was völlig anderes. Wir erleben die faschistoide Gefahr eines Wladimir Putin. Das steht fest. Er regiert mit dramatischen Konsequenzen und okkupiert Teile der Ukraine mit radikal faschistoiden Methoden, die man so benennen muss. Also der Verschleppung von Ukrainern und Ukrainern, Kindern, Frauen und vielen anderen. Auch einer Form der Zerstörung, einer Potenzialität, die enorm ist. Auf der anderen Seite haben wir einen neuen Präsidenten, dem von seinen eigenen Leuten, unter anderem zwei Generälen, Milley und Kelly, bestätigt wird, dass er Faschist reinsten Wassers ist. Das ist der Ton, der O-Ton, den einer der beiden Generäle an den Tag lehnt. Ein Faschist, wie er im Buche steht. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass seine Ideologie Kernbestandteile eines Faschismus kennzeichnet, nämlich einen diktatorischen Führer, zentralisierte Autokratie, Militarismus, gewaltsame Unterdrückung von Opposition und der Glaube an eine natürliche soziale Hierarchie. All das sind Kernbestandteile und die hat er auch, und das macht es so dramatisch, letztlich sowohl in seinen Ankündigungen, die dahin gehen, dass er innere Feinde bekämpfen wird mit Gewalt, dass er das Land säubern wird von Migrantinnen und Migranten, dass er vor allem den ganzen Staatsaufbau völlig umgestalten will und alles auf sich zurichten will. Das hat Trump alles angekündigt und damit steht die ganz große Frage im Raum, ob die USA sich in den nächsten 4 Jahren letztlich von demokratischen Zuständen langfristig verabschieden.
Und wir in Europa sitzen so quasi dazwischen und wissen nicht, sollen wir das jetzt wirklich so ernst nehmen, wie du es gerade sagst, oder könnten die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie vielleicht am Ende doch obsiegen? Die Wahl in den USA hat natürlich weitreichende Konsequenzen in verschiedenen Ebenen. Also im Bereich der internationalen Abkommen zum Beispiel ist die Trump'sche Prägung ja besonders sichtbar. Das betrifft uns dann ja auch sehr, wenn da ein faschistoider Präsident sitzt. Isolationismus ist angesagt, America first. Sind wir eigentlich überhaupt darauf vorbereitet, auf die außen- und sicherheitspolitischen Folgen dieser Trump-Administration?
Nein, das sind wir in keinster Weise. Wir könnten sogar das schöne Wort, das fatale Wort eines unserer höchsten Generäle bemühen, dass er nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine getätigt hat, das da lautete, wir sind blank. Das war der Befund, dass Deutschland gar nicht verteidigungsfähig ist gegenüber einem russischen Potentaten. Und ich gehe ja so weit zu sagen, dass wir mittlerweile gewahr werden müssen, dass wir eine Zeitenwende in der Zeitenwende erleben. Das, was wir in den USA erleben, ist die Antwort Trumps, eines autokratischen Führers, auf eine europäische Situation, die durch Machtlosigkeit der Demokratien gekennzeichnet ist, bei einem gleichzeitigen Übergriff und einer gleichzeitigen Attacke, einem massiven Angriff Russlands. Und die große Frage ist die, wie wir überhaupt darauf reagieren können, dass beispielsweise Trump jetzt gesagt hat, ich werde die Ukraine fallen lassen. Ich bin bereit, Russland sogar noch fast zu ermutigen, wenn einzelne NATO-Staaten nicht die 2% leisten, sich diese Länder zu nehmen. Also, wie geht Europa damit um, dass es für seine Verteidigungsfähigkeit neu aufkommen muss? Das ist eine ganz zentrale Frage, auf die wir meines Erachtens überhaupt nicht vorbereitet sind. Und die zweite Frage ist natürlich, du hast es angesprochen, die noch vielleicht viel grundsätzlichere. Wie gehen wir damit um, dass Trump nicht irgendwie einem multilateralen Ansatz verpflichtet ist, also Völkerrecht in den Mittelpunkt stellt, wie es ja doch die USA unter Biden, unter Obama eigentlich letztlich immer in der demokratischen Ära getan haben, also orientiert waren, auch letztlich sogar ein Stück weit auf die Vereinten Nationen. Das alles führt Trump nicht im Schilde. Er wird versuchen, die ganze völkerrechtliche Logik auf ein Prinzip des Deals umzustellen. Es gewinnt immer die USA, das ist seine Logik, und die anderen müssen das Kürzere sehen. Das wird uns fundamental herausfordern. Nur ein Beispiel: Wenn wir bisher einfach davon profitiert haben, dass die USA Geheimdienste hatten, die uns informierten, welche Anschläge geplant werden, und immer wieder kam es vor, dass Islamisten hier in Deutschland aufgeflogen sind, nicht zuletzt deswegen, dann wird uns Trump das alles teuer zu stehen bekommen lassen. Wir werden teuer dafür zu zahlen haben. Trump wird all diese Kodifikationen in Deals umsetzen, und ich rede noch gar nicht davon, dass er Europa mit gewaltigen Zöllen überziehen wird. Auch das eine Form, wo uns wirtschaftlich die Agenda Trumps teuer zu stehen kommen wird.
Aber die Zölle werden natürlich auch die Amerikaner teuer zu stehen kommen, aber das ist ein Thema, das lassen wir heute mal aus. Aber Trump hat es ja schon lange auch in der letzten Amtszeit gesagt. Er hat gesagt, wenn die NATO-Mitglieder nicht bereit sind, mehr zu bezahlen, hat er keine Lust, sich um ihren Schutz zu kümmern. Ukraine hast du gerade angesprochen. Biden hat jetzt überraschend die Lieferung weitreichender Raketen an die Ukraine genehmigt. Das ist auch ein wichtiges Zeichen der Unterstützung nach diesen schlimmen Angriffen der letzten Tage. Wie wahrscheinlich ist das denn, denkst du, dass die USA diesen Kurs unter Trump dann wieder kappen? Könnte es nicht sein, dass die Republikaner, die ja sonst auch sehr für die Unterstützung der Ukraine waren, Trump dazu bringen, die Ukraine weiter zu unterstützen?
Daran habe ich große Zweifel, denn Trump hat ja ein ganz anderes Ziel. Er will nicht mal nur die Frage der Verlängerung oder Intensivierung der Waffen in seinem Schilde führen, sondern er will ganz grundsätzlich, das ist ein großes Versprechen, in kürzester Zeit Frieden herstellen. Die Frage ist nur, zu welchen Lasten dieser Frieden geht. Sie kennt ja bereits Konzepte, die ganz klar sind. Er wird die Ukraine ins Gericht nehmen. Er hat deutlich gesagt, dass er die Unterstützung der Ukraine streichen will. Er hat sogar mit wüsten Attacken Selenskyj überzogen, ihn für einen Mann, als einen Mann etikettiert, der immer wieder in der Lage ist, den USA Milliarden aus den Rippen zu leiern, aber nichts dafür bietet. Das heißt, er wird die Ukraine vergattern, Frieden zu machen, auch unter Einbuße gewisser Gebiete. Das heißt, es wird eine Grenze aller Voraussicht nach gezogen. Das ist das, was er Selenskyj oktroyieren wird. Und auf der anderen Seite wird er genauso an Russland herantreten und sagen, wir frieren diese Grenze ein. Und wenn es nicht geschieht, unterstützen wir, werden wir die Ukraine mit Waffen ausstütten. Aber Waffen ersichtlich, für die die USA nicht mehr zahlen wollen. Trump hat angekündigt, dass es auf Ebene von Krediten laufen wird. Das heißt, es wird im Kern ihm darum gehen, diese Grenze einzuziehen. Und das hat auch natürlich für uns Europäer eine enorme dramatische Konsequenz, denn diese Grenze wird gesichert werden müssen. Und für diese Sicherung der Grenze werden wir Europäer aufkommen müssen. Und die große Frage ist, wer in Europa ist dazu bereit, das mit Soldaten, aber auch finanziell zu tätigen? Das werden auch Fragen sein, die uns Deutsche enorm treffen werden.
Besonders bitter ist ja auch, dass wir nur als Europäer nur reagieren. Ja?
Also absolut, absolut.
Wir wissen ja schon lange, dass das quasi kommen wird.
Absolut. Und eigentlich hätte es längst schon Anfang des Wahlkampfes, also letztlich das ganze Jahr über eine Vorbereitung Europas geben müssen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Russland ist seit langem willens und auch momentan tätig, eine eigene Kriegswirtschaft aufzubauen. Die russischen Investitionen ins Bruttosozialprodukt sind so hoch, dass bereits Militärs in Deutschland und Europa warnen, dass binnen 10 Jahren dieser Vorsprung kaum mehr einzuholen sein wird. In Europa ist dergleichen nie passiert. Insofern hat es, um das mal auf den Punkt zu bringen, eine ironische Konsequenz. Der Sieg Trumps zwingt Europa, sich viel mehr auf einen eigenen sicherheitspolitischen Kurs zu verständigen. Das ist die große Herausforderung. Und ich bin gespannt, wie sie angegangen wird, denn es gibt ja ein zweites Problem. Dieses Europa ist in keinster Weise einig. Wir haben ein Europa, das in sich selbst heillos zerstritten ist. Auf der einen Seite ein Viktor Orban, der längst Friedensfühler nach Russland, nach China, ja sogar zu Donald Trump ausstreckt, der längst eigentlich Europa an diese drei Potentaten verkaufen würde. Auf der anderen Seite der zerstrittene Motor zwischen Frankreich und Deutschland, der längst nicht mehr tuckert, sondern nur noch von 2 Lame Ducks, nämlich gleichermaßen Macron und Scholz, verkörpert wird. Das ist die desolate Lage Europas.
Und die Trump-Wahl wird diese Spaltung in Europa ja noch verstärken, gerade in Bezug auf Russland und die Ukraine. Das wird ja dann auch noch mal ein bisschen polarisieren.
Genau so ist das. Trump wird vor allem immer geschickt versuchen, einzelne Europäer, vor allem Orban als seinen großen Mitspieler, gegen die anderen Europäer auszuspielen. Insofern kommen auf Europa ganz, ganz harte Zeiten zu, die uns in einem Maße fordern werden, wie wir es noch gar nicht absehen. Und vor allem auch mit Blick auf ein Personaltableau, das uns Trump beschert, was natürlich an Rechtsradikalität nichts zu wünschen übrig lässt.
Also ein wichtiger Bereich aus dem Bereich multilaterale Beziehungen ist ja auch der Klimaschutz. Das ist in deinem Artikel ja auch sehr deutlich, der durch die Trump-Wahl leiden wird. Denn ohne internationale Kooperation läuft da ja gar nichts. Trump will das Pariser Klimaabkommen erneut aufkündigen, hat er ja schon mal gemacht. Er setzt wieder voll auf fossile Brennstoffe.
Hat das auch eine Signalwirkung auf Europa? Hat es jetzt schon vielleicht eine Signalwirkung?
Ja, absolut. Und das ist ja ein bisschen der Bogen, den ich in meinem Artikel auch spanne. Wir haben einen Doppelschlag für uns Deutsche. Wir haben einerseits das Comeback Donald Trumps. Wir haben aber vor allem auch das Scheitern der Ampelregierung. Und die Ampelregierung war gewissermaßen ein Teil eines Scheiterns überhaupt nachhaltiger Verhältnisse. Das haben wir noch vor 5 Jahren erlebt. 2019 war ein großes Aufkommen mit Fridays for Future, die Erwartung, dass im Zuge eines Green New Deals Europa an die Spitze einer Entwicklung kommen würde. Heute erleben wir den Backlash in doppelter Hinsicht, sowohl in Europa, auch die Europawahl war schon verheerend, wir haben einen Rechtsruck sondergleichen und wir haben mit dem Ende der Ampel letztlich auch das Ende einer Transformations-, einer Fortschrittskoalition erlebt, die vor allem auch wahrscheinlich für lange Zeit den Umweltschutz, die Nachhaltigkeit wird begraben haben. Und insofern ist es schon sehr ironisch, dass die Partei, nämlich die FDP, die am stärksten auf das Ende der Ampel hingewirkt hat, selbst wenn sie mittlerweile Gefahr läuft, unter 5% zu landen, was ich übrigens glaube, nicht eintreten würde. Ich unterstelle, die FDP kommt wieder in den nächsten Bundestag, wahrscheinlich sogar ziemlich locker. Aber eines hat sie in jedem Fall geschafft. Sie hat gewissermaßen als trojanisches Pferd die Möglichkeit von nachhaltigem Umweltschutz auf Jahre verunmöglicht. Und das, glaube ich, wird die größte Herausforderung für sogenannten progressiven Kräfte sein. Wie kommen wir überhaupt wieder zu einer Vision von Nachhaltigkeit durch diese Durchstrecke einer Trump-Ära, in der auch in Deutschland die Verhältnisse nicht gerade auf ökologisch und grün gestellt sind?
Es ist ja auch total interessant, dass das Narrativ, was in den USA dominiert, eben auch genau zu uns herübergeschwappt ist. Nämlich diese Idee, dass wirtschaftlicher Aufschwung und Klimaschutz sich ausschließen und sich nicht vereinbaren lassen. So wie das dort propagiert wird, wird das eben auch bei uns inzwischen überall erzählt. Und das Gleiche erleben wir ja auch beim Thema Rechtsextremismus. Also, dass Erzählungen aus den USA hier auch populärer werden, dass die AfD eben auch so Brüder im Geiste dort sieht.
Ja, es ist sogar noch ironischer. In gewisser Weise befruchten sich Europa und die USA in dem Falle wechselseitig. So wie Trump natürlich und die US-Entwicklung massiv nach Europa überschwappen wird, schwappte bereits davor die ungarische Entwicklung ganz stark in die USA über. Also Orban war in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter auch für Trump. Und wir in Europa erleben ja auch unterschwellig längst eine Erosion der Europäischen Union durch Trumpisten, nennen wir es so, oder Orbanisten, oder meinetwegen auch durch die Entwicklung Höckes und anderer in Ostdeutschland. Das heißt, es befruchtet sich gewissermaßen der reaktionäre Backlash in Europa und den USA und das macht ihn so stark. Es geht im Kern letztlich immer um die gleiche harte Abwägung. Sind die Gegenwartsinteressen derer, die jetzt leben, höher zu gewichten als die Zukunftsinteressen der Künftigen? Das war auch sicherlich mit der entscheidende Grund, warum die Ampelkoalition gescheitert ist, weil man letztlich nicht bereit war, im Falle von Heizungsgesetz und anderen Formaten, letztlich gewisse Zugeständnisse an künftige Generationen zu machen, auch wenn sie zu Lasten der gegenwärtigen, also zu Kosten führen. Das war Inbegriff des Scheiterns und das ist eine globale Entwicklung.
Okay, letztes Wort, letzte Frage. Was machen wir mit dieser Faschismuszange? Wie kommen wir da überhaupt raus? Gibt es irgendwie einen Lichtblick oder eine Idee, wie man aus dieser Prägung durch diese beiden großen Regime, durch die falschen Informationen, die ganze Propaganda, doch noch einen Weg rausfindet?
Na, ich ende ja am Ende eher mit der Aufforderung, dass man sowas jetzt wird entwickeln müssen. Ich bin da selber am Anfang des Nachdenkens. Ich glaube, es wird erstmal darum gehen, in einer Situation, bei der wir noch gar nicht wissen, was mit Trump auf uns zukommt, wie weit die Erosion auch in Europa greifen wird. Es wird erstmal darum gehen, sich dieser Herausforderung bewusst zu werden und dann auch wieder die demokratischen Kräfte zu stärken. Wir sind also final dazu aufgefordert, die große Gleichgültigkeit, die würde ich immer wieder kenntlich machen, die wir in den letzten Jahren in weiten Teilen noch der Demokratie angetragen haben. Viel zu wenige sind wirklich in die demokratischen Parteien gegangen. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder benennen würde. Wir werden viel stärker veranlasst sein, uns demokratisch zu betätigen und auch die demokratischen Parteien stark zu machen, die letztlich das Antidot, das Gegengift sind gegen die Rechtsradikalen. Und das betrifft uns in Deutschland, wie wir mit nur einem Blick nach Ostdeutschland, aber auch in den Westen sehen werden. Das betrifft uns alle zentral.
Danke, Albrecht von Ducke.
Danke dir, Karin. Es war mir eine Freude.
Wir sprechen uns nachher nochmal.
Bis dahin.
Der Wahlsieg von Donald Trump. Darin sind sich Gegner und Anhänger einig, bedeutet nichts weniger als eine Zeitenwende. Die hat der künftige 47. Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump ja selbst für den Fall seiner Wahl angekündigt. Und es sieht so aus, als könnte er mit seiner satten Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus die älteste Demokratie der Welt in ein autokratisches System umwandeln. Was diese Wahl für die USA im Inneren und für die Demokratie bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Greven. Er ist Politikwissenschaftler, US-Experte und auch Berater. Hallo Thomas.
Hallo.
Ja, irgendwie reibt man sich ja immer noch die Augen angesichts des Wahltriumphs von Donald Trump. Du hast die wichtigste Frage ja auch gleich in deinem Artikel gestellt.
Wie kann es sein, dass die US-Amerikaner, die ja stolz darauf sind, die älteste Demokratie der Welt zu sein, mehrheitlich ausgerechnet einen Mann gewählt haben, der Gewaltenteilung, freie Presse und liberale Demokratie am liebsten abschaffen möchte?
Ja, da stehen wir in der Tat vor einem großen Rätsel. Man kann einiges natürlich erklären, was ja jetzt auch die Nachwahlbefragungen ergeben haben, eine Inflation und eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Status quo insgesamt. Also man spricht dann von einer Change Election und die erwischt eben dann die Amtsinhaber, wenn die Menschen unzufrieden sind. Das kann man alles irgendwie erklären. Aber im Prinzip finde ich es schlimm, dass über die Wahl gesprochen wird, wie als sei es eine normale Wahl. Das ist sie in der Tat nicht, weil es kann eigentlich nicht sein, dass Menschen, Wähler, über diese ganzen Probleme hinwegsehen. Man muss doch dann abwägen. Ja? Wähle ich wirklich jemanden, weil mir die Preise zu hoch sind, der dann vielleicht die Demokratie abschafft? Also da passt ja was nicht zusammen. Aber wir stehen da gewissermaßen vor einem Rätsel. Es ist so ein bisschen auch die Person Trump, der Personenkult, der eine Erklärung liefert. So muss man es vielleicht sagen.
Du hast in deinem Artikel ja auch über Tribalismus geschrieben oder das als Erklärungsversuch herangezogen. Ging es in der Wahl weniger um Inhalte und um Positionen, die debattiert wurden, als vielmehr um so ein Gefühl von Zugehörigkeit? Das ist unser Mann.
Ja, man kann Tribalismus dazu sagen oder Personenkult oder auch eine Kombination davon, dass man sozusagen nicht genau hinhört, nicht genau prüft, was ja eine gewisse Merkwürdigkeit ist, weil, wie wir das auch in Deutschland sehen, genau die, die eigentlich besonders kritisch sind und das ganze Establishment sozusagen immer in Frage stellen, so sich auch in Verschwörungserzählungen dann zum Teil verirren, sind genau die gleichen Menschen, die dann ohne Kritik jemandem hinterherlaufen. Und dann ist es in der Tat, also diese Mischung aus Personenkult und Tribalismus, die da zum Tragen kommt. Aber ich spreche ja nicht nur darüber, sondern eben auch über sozusagen dem zugrunde liegende Trends und Bewegungen, die man in vielen Ländern beobachten kann und an deren Spitze sich Trump gesetzt hat. Die wird es auch ohne ihn geben. Also er bringt noch mal etwas Zusätzliches dazu, was man schlecht erklären kann, weil er eigentlich so faszinierend gar nicht ist. Er ist kein guter Redner beispielsweise. Er ist eine Celebrity, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Und ist das irgendwie schichtenübergreifend? Kann man das irgendwie ausmachen, dass das quasi die gesamte Gesellschaft ergreift? Oder du hast ja bestimmte Gruppen auch in deinem Artikel definiert.
Ja, also es ist schon so, dass Trump jetzt in allen signifikanten Schichten zugelegt hat, was aber auch damit zu tun hat, dass viele Demokraten einfach zu Hause geblieben sind, sodass das jetzt deutlicher aussieht, als es vielleicht ist. Also ein deutliches Motivationsgefälle, diese Bewegungen, die Trump da anführt, die ich als reaktionäre, revolutionäre bezeichne, was sie nicht alle sind, also da nur die Aktivisten kann man so bezeichnen, aber die sind schon sehr relevant, weil sie wirklich ein anderes Land wollen. Die sind schon sehr, sehr motiviert und in der Tat, da geht es dann schon darum, dass sehr breit die Bevölkerung da angesprochen ist. Ich spreche von einer Bewegung gegen den demografischen Wandel, also da hat man es damit zu tun, so mit denen, die sagen, wir wollen, dass die Weißen weiter die politische, wirtschaftliche und kulturelle Hegemonie, Macht im Land haben. Und da geht es dann halt vor allen Dingen um die Bekämpfung der Migration. Und dann geht es auch um eine Bewahrung traditioneller, zum Teil christlicher, religiöser, konservativer Werte, die ja auch ins Rutschen gekommen sind durch Säkularisierungstrends, durch gesellschaftliche Veränderungen, Modernisierung, kulturellen Wandel, LGBTQ, Transrechte und so weiter und so fort. Das ist schon sehr schichtenübergreifend. Das ist nicht so der Fall bei den beiden anderen Bewegungen, die ich nenne. Das ist sozusagen eine neue Arbeiterbewegung. Die Republikaner sind unversehens zur Arbeiterpartei geworden. Nicht, weil sie jetzt etwas für die Arbeiter wirklich tun. Also damit ist in den USA meistens gemeint Menschen ohne College-Abschluss. Sie tun jetzt nicht unbedingt etwas für diese Menschen, aber die fühlen sich von Globalisierungskonkurrenz, Handel, Großunternehmen, auch Migrationskonkurrenz so bedroht, dass sie auch in einem Anti-Establishment-Impuls sozusagen von den Demokraten weg sind, aber auch vom republikanischen Establishment, das ja von Trump und der Basisbewegung innerhalb der republikanischen Partei quasi weggefegt worden sind. Und schichtenübergreifend ist vielleicht auch weniger die vierte Bewegung, von der ich spreche, und das ist so eine Art neue Männerbewegung, wenn man so will. Da scheint es so zu sein, dass auch insbesondere Menschen sich angezogen fühlen von diesem Machismo, von diesem traditionellen Männerbild, dieser Virilität oder angeblichen Virilität, die eher sozusagen Statusverlust befürchten. Was auch zum Teil wohl erklärt, dass auch Latinos und Afroamerikaner stärker als zuvor Trump und Republikaner gewählt haben.
Du hast es ja gerade angesprochen, diese konservative, starke konservative Bewegung, die sich aus verschiedenen Gruppierungen zusammensetzt, die haben ja ihr Programm, unabhängig von Trump, auch schon relativ klar aufgeschrieben. Die haben ja gesagt, hier die ersten 180 Tage der Regierung von Trump im Projekt 2025 steht das wie eine Blaupause, wie er dann handeln muss, was passieren muss, um die Feinde zu bekämpfen. Wie schätzt du das ein? Wird das jetzt einen Durchmarsch geben? Wird die Regierung Trump sich dran machen, dieses Projekt auch umzusetzen?
Naja, also Trump hat sich ja etwas halbherzig vielleicht oder auch unglaubwürdig von dem Project 2025 distanziert. Die Heritage Foundation hat seit langer Zeit immer so ein Regierungsprogramm vorgestellt für den nächsten konservativen Präsidenten. Aber das Programm ist schon sehr viel radikaler als alles, was es vorher gab. Und es gibt erhebliche Schnittmengen zwischen diesem Programm und dem, was man aus Trumps erster Amtszeit kennt und auch was sonst so aus der Truppe von Trump verlautet wurde. Das Wichtigste ist wohl insgesamt dieser Versuch, das ist wie so eine Art Urbanisierung der USA, alle Hindernisse, Checks and Balances, wie man in den USA sagt, für ein Durchregieren wegzuräumen. Es läuft ganz klar darauf hinaus, dass alle diese Hindernisse, rechtsstaatliche Hindernisse, internationale Verträge, unabhängige Medien, Zivilgesellschaft, dass das alles weggeräumt werden soll, damit man durchregieren kann. Also ich mach mal ein Beispiel, wo auch eine klare Schnittmenge zu sehen ist zwischen dem, was Trump auch schon am Ende der ersten Amtszeit versucht hat und dem, was im Project 2025 steht. Das ist das sogenannte Schedule F. Zu sagen, wir wollen die professionellen Berufsbeamten stärker ausdünnen, also Karrierebeamte ersetzen durch politische Beamte. Das heißt, ich ändere einfach die Klassifikation und sage, diese Menschen sollen entlassen werden können und durch politisch ernannte Beamte ersetzt werden können.
Um die Loyalität überall
genau,
zu stärken.
Genau, dann räume ich sozusagen eine Hürde für Durchregieren beiseite, die darin bestehen könnte, dass eben Menschen, die für die Regierung arbeiten, sich Verfassung und Gesetz verpflichtet fühlen und nicht dem Präsidenten. Die sollen sozusagen aber jetzt einfach Erfüllungsgehilfen werden.
Das ist ja ein altbekannter Trick aller Autokraten, dass man in alle wichtigen Stellen die eigenen Leute positioniert und auch in den Unterbau.
Genau, aber das Schedule F ist noch nicht das Einzige. Also es gibt andere Versuche, hier das Berufsbeamtentum anzugreifen und diese Hürde wegzuräumen. Es laufen jede Menge Anfragen schon seit Monaten an die ganzen Bundesbehörden, sogenannte Freedom of Information Act Anfragen, wo die interne Kommunikation zwischen Beamten sozusagen geprüft werden soll. Also eine Phishing Expedition. Also man versucht herauszufinden, kann man irgendwas finden, was man gegen diese Beamten verwenden kann, um sie entlassen zu können. Und das geht dann zum Beispiel so weit, dass man, es klingt absurd, aber so ist es, dass man halt in der Umweltbehörde schaut, gibt es Leute, die wirklich sehr, sehr fest davon überzeugt sind, dass der Klimawandel ein Problem ist und menschengemacht ist. Und dann weiß man schon, die muss man jetzt eigentlich aussortieren.
Es ist ja total erschreckend. Und die Frage ist ja auch, wie kann man das eigentlich bezeichnen? Also ist es nur eine Hinwendung zum Autoritarismus oder kann man direkt auch von faschistischen Tendenzen sprechen? Oder ist es eher so eine Art Oligarchie? Ich habe jetzt das Wort Broligarchie gehört, weil ja Trump von einer Gruppe von Tech-Milliardären hauptsächlich gestützt und auch geführt wird.
Ja, das ist eine Facette. Die USA ist aber sowieso eine Oligarchie. Die politische Macht auch der Wirtschaftsakteure ist in den USA einfach sehr groß, egal wer da im Weißen Haus sitzt. Die Musks und Thiels dieser Welt, die haben schon ihre Agenda und die werden jetzt hier besser zum Zug kommen, als sie vielleicht unter einer Präsidentin Harris zum Zug gekommen wären. Aber es geht hier schon um mehr und es gibt selbstverständlich diese autoritären Züge, aber man könnte auch, also ähnlich wie man das bei Viktor Orbán in Ungarn auch sagen muss, wo ja von illiberaler Demokratie die Rede ist, wo es ja immer noch um eine Demokratie geht. Er ist ja gewählt. Auch Trump ist gewählt. Auch die Republikaner im Senat sind gewählt. Auch im Repräsentantenhaus sind gewählt. Und es hat jetzt eigentlich keine großen Hinweise auf irgendwelche massiven Manipulationen bei der Wahl gegeben. Also das heißt, man muss jetzt erstmal sagen, diese Regierung ist gewählt, auch deutlich gewählt. Die soll aber ohne Hindernisse funktionieren. Das heißt, es ist eine Art hypermajoritäre Demokratie. Die Hindernisse für das Durchregieren sollen beseitigt werden.
Aber macht alles, eine Demokratie nicht aus, diese Checks and Balances, wie du es gerade gesagt hast, dass eben genau das nicht passiert?
Eigentlich sind diese Checks and Balances, die Gewaltenteilung, das ist eine Essenz einer liberalen Demokratie. Und das Durchsetzen sozusagen von einer hypermajoritären Demokratie hat am Ende selbstverständlich autoritäre Züge. Interessant wird es, weil du auch nach Widerständen gefragt hast. Die Widerstände werden natürlich trotzdem da sein. Die Demokraten werden einiges versuchen, in den Bundesstaaten wird einiges versucht werden. Die Medien, die Zivilgesellschaft, ja, also es wird natürlich diese Resistance geben, um das jetzt ein bisschen pathetisch zu sagen.
Wie ist das bei der Republikanischen Partei? Ist es da nicht auch vorstellbar, dass sich da mehr Widerstand regt?
Ja, den Widerstand hat es jetzt ja auch bis zuletzt gegeben. Diese Leute, Liz Cheney oder ihr Vater Dick Cheney, sind natürlich hier als Verteidiger von demokratischen Prinzipien aufgetreten. Diese Leute hat es in der Republikanischen Partei immer gegeben. Die Never Trumpers, das Lincoln Project und so weiter und so fort. Aber sie sind im Prinzip von dieser Basisrevolte, die ja schon vor Trump begann, komplett weggeräumt, entmachtet, marginalisiert. Da rechne ich eigentlich kaum mit einer signifikanten Bewegung. Aber ich kann mich da vertun, weil zum Beispiel, man könnte jetzt den Fall der groß angelegten Deportationen hier diskutieren. Das könnte zum Beispiel einen erheblichen Teil der republikanisch gesonnenen Geschäftswelt stören, weil viele Unternehmen sind von diesen irregulären Migranten sozusagen abhängig. Sie stellen ein Arbeitskräftereservoir dar, mit dem man die Löhne der anderen halt auch wunschgemäß niedrig halten kann. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass am Ende sich dann auch Widerstand regt.
Die Frage ist natürlich, ob sowas überhaupt noch zu Trump vordringt. Dieses Schattenkabinett, was er da jetzt schon, oder das Kabinett, was er jetzt schon so zusammenberuft, besteht ja eigentlich nur aus Leuten, die quasi ihm ewige Treue geschworen haben und keine Kritik.
Ja. Ein Gruselkabinett.
Ein Gruselkabinett.
Also von wegen republikanischer Widerstand, es wird jetzt schon interessant sein zu sehen, ob die Republikaner im Senat darauf bestehen, dass sie bei diesen Nominierungs- und Bestätigungsprozessen eine Rolle spielen. Oder ob sie sich quasi von Trump da auch überrollen lassen. Ne? Denn es gibt schon auch Republikaner, die die Ernennungen sehr kritisch sehen. Matt Gaetz als Justizminister ist ein Witz, weil er eben selber vom Justizministerium sozusagen untersucht wurde, weil es massive Vorwürfe da gibt. Und der vorgeschlagene Verteidigungsminister ist aus der National Guard raus, weil seine Tätowierungen Anlass zur Vermutung geben, dass er sozusagen ein internes Problem darstellt. Ja? Also man macht hier den Bock zum Gärtner vielleicht. Und ob die Republikaner im Senat und anderswo, ob sie sozusagen den Mumm aufbringen, da dann relativ schnell jetzt auch zu sagen, wir machen nicht alles mit. Also wir werden nicht einfach ein Rubberstamp für Trumps Agenda und für diese Nebenkabinette da sein. Das wird man sehen.
Also am Ende wird mich jetzt doch nochmal deine Prognose interessieren. Wird die amerikanische Demokratie eine zweite Amtszeit von Trump einigermaßen überstehen?
Die Frage ist ja, ob Trump und die Republikaner ähnlich wie Orbán in Ungarn oder auch die PiS in Polen die demokratischen Institutionen so umbauen können, dass ihre Abwahl unwahrscheinlicher wird. Denn das ist ja der ultimative Check und die ultimative Balance ist, wenn man abgewählt wird. Also in den USA spricht man von Buyer's Remorse. Ja, also das jetzt ja auch sein kann, sehr gut sein kann, dass nach 2 Jahren Trump und republikanischer Regierung genug Menschen sagen, um Himmels Willen, was haben wir uns denn da eingehandelt? Die wählen wir jetzt ab, so schnell wir können. Und dann hat man auf einmal wieder einen demokratischen Senat, ein demokratisches Repräsentantenhaus. Und nach 2 Jahren ist Trump eine lame duck und kann eigentlich nichts mehr machen. Solange die Demokratie so funktioniert, dass die Wählerinnen und Wähler die Amtsinhaber bestrafen und austauschen können, solange gibt es auf jeden Fall noch Hoffnung, auch für die USA.
Herzlichen Dank, Thomas Greven, US-Experte für diese differenzierte Analyse. Danke sehr, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Die Bilder von den Überschwemmungen in Spanien waren verstörend. Mindestens 220 Menschen kamen in der Region Valencia bei den Überflutungen Ende Oktober ums Leben. Noch immer werden Dutzende vermisst. Julia Macher arbeitet als Journalistin in Barcelona und hat in ihrem Artikel für die Blätter über den Umgang mit dieser Naturkatastrophe geschrieben. Hallo Julia, schön, dich wieder zu sehen und zu hören.
Hallo, ebenfalls.
Ja, bei uns in Deutschland wird zwar nur noch wenig über die Überflutung in Spanien berichtet, aber vor Ort ist die Lage ja immer noch schwierig. Wie kommen denn die Aufräumarbeiten voran? Wie geht's den Menschen da?
Die Aufräumarbeiten kommen voran. Neulich waren fast euphorische Berichte von Menschen zu hören, die sich gefreut haben, dass sie endlich wieder den Asphalt von der Straße sehen und nicht nur Schlamm und Gerümpel, was da liegt. Die Infrastrukturen kommen so langsam wieder in Gang, also die Züge verkehren wieder, die Straßen sind freigeräumt. Und jetzt beginnt man eben mit dem, ja, irgendwie Versuch, mit dem Schaden umzugehen. Es werden Büros eröffnet, wo die Leute eine erste Anlaufstelle haben, damit sie erfahren, wie es jetzt weitergeht mit ihren Wohnungen, die zum Teil komplett zerstört sind, mit ihren Geschäften. Und eigentlich kommen die Menschen vor Ort erst jetzt dazu, so richtig zu begreifen, was da eigentlich genau passiert ist und wie sehr diese Katastrophe ihr Leben verändern wird.
Sie fragen wahrscheinlich auch, wer Schuld daran trägt, oder? Also ein großer Kritikpunkt, der ja sehr schnell geäußert wurde, war, dass die offiziellen Warnungen vor der Katastrophe erst am Abend dieses 29. Oktober verschickt wurden auf die Handys. Und da waren die Vororte Valencia schon längst überflutet. Woran lag das?
Es lag an, ja, in der ersten Linie lag es tatsächlich an der späten und sehr chaotischen Reaktion der Regionalregierung in Valencia. Der spanische Wetterdienst, der hatte frühmorgens schon gewarnt um 7:30, aber ähnlich wie in der Bundesrepublik ist in Spanien normalerweise die Region, also quasi das Pendant zum Land, für den Katastrophenschutz zuständig. Die wussten von dieser Wetterwarnung, haben die aber offensichtlich nicht so ernst genommen, und vor allem der Regionalpräsident Carlos Masson hat die nicht so ernst genommen. Schon während es Überschwemmungen gab, war er quasi als oberster Chef des Landes mit anderen Dingen beschäftigt. Er war 5 Stunden lang essen mit einer Journalistin und hat nicht mitbekommen, dass sein eigener Katastrophenstab schon zusammentrat. Und offensichtlich war es so, dass dieser Katastrophenstab sich nicht getraut hat, ohne seine Zustimmung diese Warnung auf die Handys zu schicken. Ja, sie kam dann tatsächlich erst um 8 Uhr auf die Handys. Dazu gab es noch jede Menge andere absurde Details, wie dass die zuständige Regionalministerin gar nicht wusste, dass es die Möglichkeit für so einen Alarm gab. Also je länger diese Katastrophe zurückliegt und je mehr die nicht nur die Aufräumen, sondern auch die Aufklärungsarbeiten voranschreiben, desto abstruser wird eigentlich dieses ganze Management.
Erstaunlich ist ja eigentlich, dass die Gegend ja sehr häufig von Überschwemmungen betroffen ist. Und durch den Klimawandel wird das ja wahrscheinlich noch häufiger extremer ausfallen. Ist das nicht das größte Versagen der Regionalregierung, dass sie das nicht ernst genug genommen haben?
Die Politiker hätten die Katastrophe, die Naturkatastrophe nicht verhindern können, aber durch eine frühere Warnung hätten mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Menschenleben gerettet werden können, weil die Leute dann früher gewarnt worden wären und nicht das gemacht haben, was viele tatsächlich getan haben, zum Beispiel versucht haben, noch schnell ihr Auto zu retten. Ja? Weil bei früheren Überschwemmungen war das so, dass man dann eben ganz schnell noch in die Tiefgarage gegangen ist und das Auto rausgefahren hat oder von einem tiefer gelegenen Parkplatz auf den höheren gefahren hat. Das haben jetzt wieder viele versucht, und da kamen die Sturzfluten und die Garage wurde zur Falle. Oder die Wohnungen im Erdgeschoss wurden zur Falle. Es gibt jetzt auch eine genauere Analyse von den Todesopfern, und da ist es tatsächlich so, dass die Hälfte der Menschen starb, weil sie eben in Garagen oder in Souterrains waren und da eben von den Fluten überrascht wurden. Es waren auch sehr viel ältere Menschen darunter, was auch daran liegt, dass die eben nicht mehr so schnell sind und nicht mehr schnell in den ersten oder zweiten Stock des Hauses hätten gehen können.
Und dann ist die Hilfe ja auch noch viel zu spät gekommen. Und du sagst, das hat auch strukturelle Ursachen.
Also eigentlich ist Katastrophenschutz Sache der Region. Wenn die Region den Eindruck hat, sie kommt damit alleine nicht zurecht, dann kann sie von der Zentralregierung Hilfe verlangen. Das hat sie nicht gemacht. Warum ist noch Streitpunkt der Politik? Die Regionalregierung sagt ihrerseits, die Zentralregierung hätte von sich aus die Zügel in die Hand nehmen sollen und früher Militär schicken sollen. Die Zentralregierung sagt, sie hätte sich nicht einmischen wollen und hat stattdessen versucht, eben gemeinschaftlich diese Katastrophe zu regeln. Ein Punkt, warum es keine Verständigung zwischen Zentralregierung und Regionalregierung gab, das liegt auch an der parteipolitischen Spaltung. Also auf der einen Seite gibt es die Zentralregierung in Madrid, das ist die Linkskoalition mit Pedro Sanchez an der Spitze, und in Valencia regiert die konservative Volkspartei, die stärkste Oppositionspartei. Früher haben die gemeinsam mit Vox, mit der rechtsextremen Vox regiert, jetzt regieren sie alleine. Und die beiden Blöcke stehen sich normalerweise diametral gegenüber. Und anscheinend war das auch so beim Katastrophenmanagement, dass offensichtlich die Regionalregierung erst gezögert hat, die Zentralregierung um Hilfe zu bitten, und die Zentralregierung erst mal abgewartet hat, was passiert.
Also das ist ja besonders bitter, wenn Parteipolitik auch noch dazu geführt hat, dass die Hilfe zu spät kam. Und du schreibst ja auch, die Wut darüber, die nutzen die Populisten jetzt für sich aus.
Genau, also es ist verständlich, dass so diese Polarisierung der Politik die Menschen sehr empört hat. Und wie sich das auswirkt, das sah man beim Besuch des Königs, also König und Königin, sowie auch des von Pedro Sanchez und dem Regionalpräsidenten in der Katastrophenregion. Das war 5 Tage nach den Überschwemmungen. Da wurde die gesamte offizielle Delegation als Mörder beschimpft. Es gab Schlammwürfe auf das Königspaar vor, das gab es in Spanien noch nie. Und Vox hat eben versucht, so diesen Unmut quasi für sich zu nutzen. Es kursierten dann auch in den sozialen Netzwerken Slogans wie nur das Volk kann das Volk retten. Der spanische Staat ist ein gescheiterter Staat. Und das sind natürlich so ein Versuch, auch die Institutionen zu untergraben, den es ja oft gibt, wenn versucht, die rechtsextreme Stimmung mit Katastrophen zu machen. Und den Unmut, den nutzt jetzt die rechtsextreme Vox für sich.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass es da zu Überschwemmungen kommt. In Valencia gibt es ja aufgrund einer besonderen Wetterlage besonders häufig Überschwemmungen im Herbst. Nur mit dem Klimawandel muss man damit jetzt auch noch häufiger rechnen. 1957 wurde Valencia schon mal ganz stark überschwemmt. Welche Konsequenzen hat man denn damals daraus gezogen?
Also damals hat man letztlich, das Katastrophenmanagement bei dieser Katastrophe war ähnlich. Es starben auch viele Menschen. Was man dann damals machte als große Infrastruktur, ist den Fluss Tudia, der um Valencia fließt, umzuleiten. Man hat ihn jetzt südlich um die Stadt geleitet. Dadurch ist es tatsächlich diesmal so gewesen, dass die Stadt Valencia selbst von den Überflutungen weitgehend verschont geblieben ist. Dafür, das ist eine Theorie, dann aber die Orte weiter unten stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden. Also die Paiporta und die ganzen Dörfer, die wirklich dann völlig zerstört waren oder völlig unter Wasser standen. Aber solche riesigen Infrastrukturen wie dieses Flussumleitungsprojekt, das ist natürlich was man heute so nicht mehr macht und was auch in der Wissenschaft inzwischen anders bewertet wird. Weil auf der anderen Seite solche großen Eingriffe in Flusssysteme natürlich auch dazu führen, dass Wasser im Zweifelsfall schwieriger abfließen kann und die Böden versiegelt sind. Und ich denke, wenn man jetzt überlegt, was man aus dieser Katastrophe lernen sollte, dann geht es bestimmt auch darum, dass man dieses ganze System der Stadtplanung, so wie es in Spanien gemacht wird, oder Mittelmeerraum gemacht wird, dass das eben überdacht werden soll, weil sehr viele Wohnungen, sehr viele Häuser in Spanien auf überschwemmbarem Land stehen, weil sie an der Küste sind, weil sie in der Nähe von Flussläufen sind. Und es ist natürlich was gerade im Zug der Klimakrise, wo es häufiger zu Extremwettern kommen wird, wo es häufiger auch durch extremwetterbedingte Überschwemmungen kommen wird, was eigentlich nicht mehr funktioniert und was überarbeitet werden muss.
Aber du hast ja gerade es angesprochen, die Bebauung an den Küsten hat ja auch in den letzten 30 Jahren oder enorm zugenommen, was ja eine Folge des Tourismus ist, den Spanien aber wiederum wirtschaftlich dringend braucht. Das ist ja wahrscheinlich doch sehr schwierig, an einer einzigen Stelle nur irgendwie anzufangen. Im Grunde muss man das wahrscheinlich doch ganzheitlich angehen.
Das müsste man, aber das ist halt unheimlich schwer, weil das auch so unterschiedliche Rhythmen sind. Ich meine, Valencia ist jetzt nicht ein kleines Feriendorf an der Küste, wo man überlegen könnte, gut, wir verlegen unsere Strandpromenade oder wir reißen die 10 Apartments ab, die da sind, sondern es ist eines der großen industriellen Zentren von Spanien, auch eines der großen Logistikzentren, gerade was jetzt die Produktion und die Weiterverarbeitung und den Weitertransport von Obst und Gemüse angibt. Und da das alles jetzt umzubauen oder da ein anderes Konzept für zu machen, ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Und wenn man sich jetzt dieses Tempo anguckt, mit dem jetzt da die Infrastrukturen wieder aufgebaut wurden, dann sieht man, dass da eigentlich gar keine Zeit war, jetzt so grundsätzliche Überlegungen zu treffen. Wollen wir das anders gestalten? Ja.
Was heißt das jetzt? Also man ändert nichts, es bleibt alles beim Alten?
Also letztlich wird es schon darauf hinauslaufen, dass man den Katastrophenschutz überarbeitet, dass man wahrscheinlich versuchen wird, andere Protokolle auszuarbeiten, die ein schnelleres Eingreifen ermöglichen und versuchen wird, andere Präventionsstrategien zu finden. Also einen stärkeren Fokus darauf zu legen, dass diese Barrancos, diese trockenen Flussbetten, durch die das Wasser abfließt, dass die in Anführungszeichen sauber sind, also dass die gereinigt werden, dass da im Zweifelsfall halt schnell das Wasser durchfließen kann. Oder dass man in Städten Regenwasserreservoirs einrichtet, wo das Wasser dann erstmal gesammelt werden kann und abfließen kann. Sowas gibt es in Barcelona an mehreren Orten. Aber so ein richtiger Umbau ist auch auf der ja von dir auch angesprochenen Wirtschaftsstruktur fast unmöglich.
Das war Julia Macher aus Barcelona. Herzlichen Dank, Julia, für das Interview.
Ich danke dir.
Liebe Annette, lieber Albrecht, jetzt haben wir das Ende des Podcasts erreicht. Es passiert gerade so viel. Wir hätten noch viel mehr und viel länger über alles sprechen können, aber dafür ist dann ja auch wieder Platz in der Januar-Ausgabe der Blätter. Wisst ihr schon, was für Themen und Artikel dann auf uns warten?
Ja, wir werden natürlich einen Blick in die deutsche Zukunft sozusagen werfen, die ja im Februar neu gestaltet wird, vorausblickend, schauend. Und wir haben einen großen Text von Naomi Klein zu 5 Jahre Corona auf jeden Fall drin.
5 Jahre Corona,
boah, dass das schon so lange her ist.
Ein halbes Jahrzehnt, ja. Und dann wird natürlich die US-Wahl noch einmal gewaltig Thema sein. Und vor allem die Frage, was kommt mit Trump auf uns zu? Was wir nicht dann schon kennen können, und das ist ja schon einigermaßen furchterregend, was Personal und auch seine Projekte anbelangt.
Aber er ist ja für Überraschungen auch immer gut, ne?
Ja.
Ja, hab Dank ihr beiden hier drin fürs Mitmachen beim Podcast. Danke fürs Zuhören ihr da draußen. Wenn ihr wollt, hören wir uns Ende Dezember wieder, wenn wir euch das Januarheft der Blätter dann vorstellen. Bis dahin, bleibt aufrecht, haltet die Ohren steif und kommt gut durch die Weihnachtszeit. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, Karin. Tschüss.